Das Sprachwunder. Der seltsamste Mensch, den ich in meinem Leben begegnet bin, ist ein Bankangestellter aus der Provinz Brandenburg gewesen, ein geborener Berliner. Dieser Mann war ein Dichter, ohne ein Wort schreiben zu können. Schon die Fähigkeit, eine Figur auf die Beine zu stellen und sie ihre Sprache sprechen zu lassen, ist nicht sehr verbreitet. Dieser rätselhafte Bursche aber entwickelte seine Figuren aus der Sprache, und zwar aus der berlinischen. Die Bank hatte kleine Leute zu Kunden. Vielleicht hatte von da sein Ohr die letzten Schwingungen des Tones aufgefangen, jene feinsten Nuancen, die nie ein Fremder trifft. Aber er erzählte keine Berliner Witze. Er erfand Leute, ließ sie ein paar Minuten leben und sprach dann von etwas anderem, als seien sie nie gewesen. Vor allem konnte er sich in den gehobenen, organisierten, etwas kleinbürgerlichen Berliner Arbeiter verwandeln. So stand er etwa an einem imaginären Telefon und war der Telegrafenarbeiter, der den Apparat kontrollierte. Das Gemisch von technischem und privatem Gerede war kostbar.
»Jemmen Sie mal die Leitung B, Fräulein!«
Pause.
»Ja, hier Schmurke, Bautrupp 3. Fräulein, wie ist die Verständigung? Nein? Ja, Franz, bist du da?«
Jetzt sprach er mit einem Kollegen und riskierte eine kleine Privatunterhaltung, übrigens ohne den Ton zu wechseln, diesen etwas mürrischen, trockenen, dusseligen Ton.
»Ich gehe von hier direkt in die Bombayer Straße. Nein, ist erledigt. Hast du mit Rahner gesprochen wegen der Picke? Wir waren gestern in seine Laube. Die Bohnen kommen ganz gut. Ich weiß nicht, meine wollen nicht werden. Nein, hier Störungssucher. Leitung A, Fräulein.«
Auf diese Art. Er hatte das Berliner Tempo weg, aber nicht jenes falsch-amerikanische, mit dem so viel Unfug getrieben wird, sondern dieses ruhige, fast behäbige in aller Hast, das pathoslose. Er war der Mann mit dem hängenden Hosenboden, der mit zwei Kameraden an der Ecke steht. Einer erzählt eine endlose Geschichte, die nie aufhört, und kein Aas hört zu. Und er saß um einen runden Stammtisch herum. Wieder erzählte einer, und mittendrin, gerade an der Stelle, auf die der Erzähler den größten Wert legte, zog jener sein Zigarettenetui heraus und sprach, »Paul hat welche ohne Banderole«, was gleichermaßen die ganze Umwelt ignorierte und eine gewisse neidische Bewunderung für Paulen ausdrückte. Einmal, im Winter, stand er nachdenklich vor dem Haus, in dem ich damals wohnte. Es war spät abends, und er sah an der Fassade empor und sagte langsam, ohne jeden Zusammenhang und völlig aus einem unterirdischen Gedankengang heraus,
»Machen lass dann nicht, der olle Jude, aber Miete nehmen, dit kann er«,
wobei zu bemerken wäre, dass der Wirt ein wilder Völkischer war. Und dann fiel sein unzufriedenes Auge auf die großen Schneehaufen, die dort aufgehäuft waren.
»Ich frage nur, wo bleiben da die Arbeitslosen, frage ich?«
Und dann ging er zu etwas anderem über. Einmal machte ich die Probe und bat ihn, alles zu sagen, was ihm zu dem Thema Berliner Chauffeur einfiele. Er sprach und ich stenografierte. Die Bogen liegen noch vor mir.
»Wenn Sie schon so auf die Uhr gucken, denn weiß ich, dass Sie sind ausgemisst. Dieser eine hätte mir mit gestohlenem Benzin bereichert. Das war aber meine Schwester, ihre Beziehung.«
Hierbei, wie im Folgenden, ist besonders das schöne Schriftdeutsch zu beachten, das man im Berlinischen sehr häufig antrifft.
»Nee, eine Person, das geht halt nicht. Da habe ich ja mehr Polster als Fahrgäste. Mein Motor ist doch kein Badeofen. Wenn ich stehe und wart, denn will mir keiner haben. Aber kaum, dass ich mal eine Bockwurst essen tue, denn kommen sie an.«
Und nun, mit dem ganzen Berufsstolz des alten Fahrers,
»der Mann hat auf Doktor studiert. Die Eltern haben sich was zusammengescharrt. Und nun denkt der Mann, er kann mir belehren. Auf keine Art kann er das niemals, sagt zu dem Herrn. Ich unterstelle mir das frühestens zu konstatieren. Die Herrenfahrer, wo nie gearbeitet haben, mit dem Anlasser fahren sie der feinen Herrn. Was ein richtiger Chauffeur ist, der braucht seine Bremse nicht, der richt sich ein. Man muss eben mit Gefühl schalten. So eine Maschine, das ist ein Organismus. Aber der hat mal rumgespielt an der Klingelleitung, nun meint er, kann fahren.«
Und dann kam eine ganz wilde Geschichte aus dem intimsten Familienleben.
Wenn ich abends nach Hause komme, dann stellt mir meine Braut immer den Milch ans Fenster. Da ist so ein kleines Gitter. Der Wirt hat gesagt, sie hätten Verhältnis mit Arthur. Entrüstete Schnaufen. Puff, das ist ja nicht wie Neid von dem Mann. Und das alles ganz langsam und ruhig, ohne die leiseste Überlegung, mühelos. Das Allermerkwürdigste aber war, dass der Mensch noch etwas anderes sprechen konnte, bis zur Täuschung genau. Wenn man die Augen schloss, sah man sie vor sich, die dicke, bewegliche, geschwätzige Frau aus dem Mittelstand des Berliner Westens. Dann nahm seine Stimme eine etwas kreischende Färbung an, er plapperte wie ein Papagei, der Redestrom floss über alle Ufer, hemmungslos wie die Sintflut.
»Meine hat gestern wieder zwei Teller zerschlagen von den Juden. Nimmst du Eier in die Bouillon? Ich lasse sie nie allein mit den Eiern wirtschaften. Neulich...«
Aber nun kam wirklich ein Dienstmädchen ins Zimmer, durchaus real und gleichgültig. Der Satz war wie mit der Schere abgeschnitten, in einem lächerlich gezierten und unnatürlichen Ton.
»Die Butter wird ja jetzt auch immer teurer. Wir zahlen. Was zahlst du?«
Und kaum war das Mädchen heraus,
»Stiehlt deine?«
Ich besinne mich noch sehr genau, wie wir einmal einen Kranken besuchten. Der lag am Blinddarm danieder und hatte eine große Eisblase auf dem Bauch. Er musste ganz still liegen. Das erste Wort beim Entree lautete so,
»Guten Tag, hast du dir nicht den Blinddarm rausnehmen lassen? Jenny hat gesagt, sie lässt bei ihren Kindern sofort den Blinddarm rausnehmen. Bei Israel!«
Der Kranke fiel fast aus dem Bett, die Eisblase verrutschte und wir mussten jenen hinaustun. Noch im Korridor hörten wir ihn schwabbern.
»Wenn du mal eine billige Quelle für Kreptechin hast!«
Ich habe so etwas niemals wiedergesehen. Es gibt in der gesamten deutschen Literatur eine einzige Figur, die so berlinisch ist. Das ist der Portier Quaquaro aus Hauptmanns Ratten, diesem berlinischsten Stück, das in einem völlig verfehlten Dialekt geschrieben ist, in einem Jargon, den es überhaupt nicht gibt, und in dem doch das ganze Herz dieser Stadt schlägt. Der hat das auch. Die filzenen Schuhe, den Bauch, die Mischung von Rohheit, Sentimentalität und Kleinbürgertum, die Ruhe weg.
»Immer anzeihen, Herr Doktor, immer anzeihen!«
Man riecht den Burschen. Der Bankbeamte ist nicht imstande, einen guten Brief zu verfassen. Er labert das so vor sich hin, wie die Schlesier sagen, denkt sich vielleicht sein Teil dabei. Und ich höre immer noch die raue, etwas kehlige Stimme, mit der er einmal in der Siegesallee sagte,
»Ich bin gewiss in meiner Gewerkschaft als radikaler Mann bekannt. Aber wenn ich das hier alles so ansehe, dann muss ich doch sagen... Ordnung muss sein, Herr Doktor. Ordnung muss sein.